Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Dennis Horn.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. IG Metall gegen YouTube. Ist das die neue Arbeiterbewegung?
Landesmedienanstalten gegen Livestreamer. Ist das noch Streaming oder schon Rundfunk?
Forscher gegen Vorurteile. Ist das die Studie über Kinder und Medien, die uns alle beruhigt?
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute vom Fernsehkritiker Peer Schader. Er hält die neue ZDF-Show Sorry für alles für ziemlich bieder und verortet sie im Afterlife der deutschen Showunterhaltung. Kurz die Info, was das überhaupt für eine Show ist. Für Sorry für alles manipuliert das ZDF einen Monat lang das Leben und den Alltag der Kandidaten. Das heißt, die geraten in lauter völlig wilde und absurde und außergewöhnliche Situationen. Und dann finden sie sich plötzlich in dieser Show wieder und müssen Fragen dazu beantworten. Peer Schader kritisiert diese Show für den Mediendienst DWDL und zeigt sich in seiner Kritik ziemlich ratlos. Zitat: Wie man bei Deutschlands größtem TV-Sender ernsthaft annehmen kann, dass diese Aneinanderreihung überaufwendig vorbereiteter Egalheiten im Jahr 2019 als zeitgemäße Showunterhaltung taugen soll. Darüber, wie höflich Kandidatinnen und Kandidaten diese Spielchen immer noch auszuhalten bereit sind, anstatt allen Beteiligten den Vogel zu zeigen. Vor allem aber darüber, dass Steven Gätjen immer noch freiwillig zum ZDF zurückkehrt, wenn man ihn kurz mal weggelassen hat. Natürlich kann man für all das Sorry sagen, aber vergeben muss man dem Sender den Unfug deswegen ja noch lange nicht. Entschuldigung abgelehnt.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, so kann's gehen. Erst letzte Woche, da haben wir hier den DWDL-Chefredakteur zitiert, der ja in dem großen Erfolg von ProSieben mit The Masked Singer schon den Anfang einer neuen, innovativen Ära der linearen TV-Unterhaltung gesehen hat. Da sieht man mal, wie nah Licht und Schatten doch beieinander liegen können. Das eine genial, das andere irgendwie genial daneben. Weniger als 2 Millionen Zuschauer im ZDF zur Primetime, sogar weniger als bei ZDF Neo zur selben Zeit, sind irgendwie die logische Konsequenz dafür. Und schlimm daran finde ich eigentlich gar nicht, dass das ZDF jetzt so ein Format in den Sand setzt. Vielmehr frage ich mich, warum das ZDF eigentlich nicht kann, was andere ja scheinbar können. Denn Innovation ist doch im Grunde kein Hexenwerk, sondern eigentlich mit der richtigen Methode, sogar mit hoher Wahrscheinlichkeit in vielen Fällen auch bis zum Erfolg steuerbar. Das allerdings setzt voraus, dass man weiß, welche Bedürfnisse der Nutzer, also in diesem Fall der Fernsehzuschauer, hat. Wie er tickt, wie sein Alltag aussieht und was bei ihm eben dabei so wichtig ist. Dieses Wissen, das scheint mir in Mainz jedoch genauso wenig da zu sein wie eine generelle Renaissance im Unterhaltungs-TV. Sorry ZDF für alles.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das Plattformmagazin.
Es gibt da diesen YouTube-Kanal, kennst du den? The Slingshot Channel mit diesem Typen, der einen kompletten Kanal bei YouTube auf Zwillen aufgebaut hat?
Zwillen?
Kennt nicht jeder den Begriff, glaube ich.
Ne? Nee.
Ich habe mal die Wikipedia geprüft. Also man nennt eine Zwille sonst unter anderem auch Zwackel, Zwuschel, Flitsche, Fletsche, Zwistel, Zwiesel, Karzi, Katschi, Schlatsche, Zwockel, Gammel oder Schlatte.
Okay.
Oder auch Steinschleuder.
Dann weiß ich. Also ein kompletter YouTube-Kanal über Steinschleudern. Okay, die baut er selbst oder was?
Ja, und schießt dann nicht nur mit Steinen, sondern auch mit Sägeblättern,
macht man so.
Oreos oder Klobürsten. Also
ja.
Das ist dieser Kanal hier, er hat es damit auf über 2,2 Millionen Abonnenten geschafft hier.
Ja, 2,2 Millionen ist, glaube ich, eine ordentliche Zahl, ne?
Wow, oder? Also ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht so der Kanal, von dem man denken könnte, vielleicht von dem könnte mal eine größere Gefahr für YouTube selbst ausgehen, aber es ist ordentlich, wahrscheinlich einfach, weil es völlig abstrus ist.
Ja, wahrscheinlich, aber also Gefahr, also man hatte sofort dieses, bei dem Thema, dieses David gegen Goliath-Bild im Kopf. Also was soll so ein Kanal schon YouTube gefährlich werden können, oder? Selbst wenn er noch so viele Zwillen baut.
Da steckt Jörg Sprave hinter, der hat tatsächlich mal vor einer ganzen Weile schon und deswegen wird es jetzt doch irgendwie spannend, eine Art Gewerkschaft für YouTuber gegründet. Das ist die YouTubers Union und das hat seine eigene Geschichte. Also Jörg Sprave hat von seinem Slingshot-Channel mal wirklich gelebt und dann hat ihm YouTube den Geldhahn zugedreht.
Ihm persönlich?
Nee, nicht ihm persönlich, sondern im Grunde über Umwege. Also YouTube hat schärfere Regeln für die Werbung eingeführt und zwar für waffenbezogene Kanäle. So, da hat die Süddeutsche Zeitung mal vor einer Weile mit Sprave gesprochen. Da hieß es, der hatte mal Werbeeinnahmen von 6.500 US-Dollar im Monat. Und dann ging es innerhalb eines Jahres runter auf etwa 1.500 US-Dollar im Monat.
Und das will er sich jetzt nicht gefallen lassen.
Genau, also eigentlich persönliche Geschichte erstmal. Mhm. Aber es wird jetzt ein Politikum draus, denn Jörg Sprave und seine YouTubers Union haben sich mit der Gewerkschaft IG Metall zusammengeschlossen. Und Sprawe hat vor ein paar Tagen eine Kampagne gegen YouTube angekündigt.
YouTuber sein, das ist heute Traumberuf Nummer eins für junge Leute. Aber in der Realität ist das kein Traumjob, sondern ein Albtraumjob. Seinen Lebensunterhalt mit YouTube zu verdienen, ist heute eigentlich gar nicht mehr möglich. Jobsicherheit gleich null. Man hat das Gefühl, dass YouTube unabhängige YouTuber eigentlich gar nicht mehr will. Und all das ist einfach reine Profitgier. Nur sollte YouTube nicht die Rechnung ohne den Wirt machen.
Tja, aber das ist doch eigentlich ein alter Vorwurf, oder? Also, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, dass die Werbeeinnahmen zurückgehen zum Beispiel, das hieß es ja damals schon, als sich Waititi getrennt haben, dass es daran auch liegen könnte, dass YouTube eben nicht mehr so viel Geld abwirft.
Das ist so. Also den Vorwurf gibt es tatsächlich schon länger. Aber was Neues ist, dass sich jetzt YouTuber oder Creators, wie man sie heute ja nennt, dann nicht einfach verabschieden und zum Beispiel ihr Glück bei Twitch oder TikTok oder Instagram suchen, sondern dass sie sich zusammenschließen. Also die YouTubers Union zum Beispiel, das ist im Grunde der erste organisierte Widerstand. Und jetzt spielt auch eine große, ernstzunehmende Gewerkschaft mit, die IG Metall, die Geld hat, Anwälte, Einfluss. Und die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, wie sehr können die Nutzerinnen und Nutzer die großen Plattformen aus den USA beeinflussen?
Du hast dich in dieser Woche ein bisschen tiefer in das Thema eingegraben und auch mit der Kampagne beschäftigt, die einen Namen hat, nämlich FairTube. Und was fordern jetzt genau IG Metall und die YouTubers Union?
Es gibt da einen Forderungskatalog, der auch auf dieser Geschichte basiert, von der ich gerade erzählt habe. Die wollen, dass alle Regeln, die von YouTube festgelegt werden, die Auswirkungen auf die Werbeeinnahmen haben, also auf die Monetarisierung, transparent gemacht werden. Sie fordern auch, dass Einzelentscheidungen nachvollziehbar werden. Wenn YouTube also zum Beispiel ein konkretes Video sperrt und dann einfach den Hinweis ausspielt, es sei gesperrt worden, weil es halt gegen die Richtlinien verstoße, dann müsse YouTube sagen, welche Stelle in diesem Video verstößt konkret gegen welche Richtlinie. Da fischt man ja manchmal so im Trüben, bei anderen Plattformen auch so. Dann menschliche, qualifizierte und entscheidungsbefugte Ansprechpartner für die YouTuber. Eine Möglichkeit, Sperrungen oder anderen Entscheidungen widersprechen zu können. Eine Schlichtungsstelle, falls es mal keine Einigung gibt. Das sind so die Hauptforderungen. Bis zu der Forderung, die Entwicklung der Plattform auch mitbestimmen zu können, zum Beispiel in Form eines Beirats.
Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass irgendeine Gewerkschaft schon mal menschliche Ansprechpartner für irgendwas gefordert hat. Aber also es sind irgendwie, wenn ich das so zusammenfassen, nicht so richtig so die klassischen Forderungen, die man von Gewerkschaften so normalerweise so kennt, oder?
Naja, es ist natürlich erstmal eine Forderung nach mehr Transparenz und nicht eine nach 5% mehr Lohn und Einmalzahlung oder so. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nimmt die IG Metall das sehr ernst. Sie hat YouTube bzw. Google eine Deadline gesetzt. Das ist der 23. August. Und mir gesagt, sie hat ihre Forderungen auch ganz formell als Einschreiben mit Rückschein überstellt.
Ja, das ist wieder typisch Gewerkschaft, glaube ich.
Und die Forderung nach Mitbestimmung, um die es ja auch geht, also nicht nur Transparenz, sondern Mitbestimmung, das ist ja eine klassisch gewerkschaftliche. Und da wird es jetzt schon spannend, wie sich das entwickelt. Denn eins ist ja auch klar, das ist ein Präzedenzfall. Also wenn YouTube jetzt tatsächlich einen Move machen sollte, aus dem sich so herauslesen lässt, ja, wir erkennen euch, IG Metall, als Vertretung der YouTuber an, dann könnten bald auch ganz andere Themen aufkommen und vielleicht auch ganz andere Player hellhörig werden. Und da wird es dann mit Sicherheit auch um die Monetarisierung gehen.
Ja, aber wenn ich nochmal auf die Forderungen gucke, solche Forderungen, Transparenz beispielsweise, sind ja eigentlich auch nicht ganz neu. Also Mitbestimmung, Transparenz, vor allem, da haben sich ja auch ehrlich gesagt schon einige andere die Zähne dran ausgebissen. Von den Datenschützern hier in Deutschland bis hoch zur Europäischen Union. Da versuchen die Politiker ja auch schon seit ein paar Jahren die Plattform irgendwie in den Griff zu bekommen. Warum sollte jetzt eigentlich ausgerechnet die IG Metall das schaffen?
Tja, das ist eine Frage, die sich viele stellen. Also unter dem Video von Jörg Sprawe, in dem er diese FairTube-Kampagne ankündigt, gibt es ein paar Kommentare, die in diese Richtung gehen. Also einer schreibt, geile Aktion, aber ich befürchte, dass die Bonzen im Silicon Valley sich darüber kaputt lachen. Anderer kommentiert, oh je, die Gewerkschaft will das Internet erobern, da habe ich kein gutes Gefühl. Und noch einer schreibt, und das ist interessant, IG Metall, ich weiß nicht, ob das etwas bringt. Was etwas bringen würde, ist, wenn du es schaffst, die 500 oder 1000 größten YouTuber des Landes hinter dich zu bekommen. Das wäre etwas, mit dem man arbeiten könnte. Stell dir mal vor, die würden von heute auf morgen sagen, wir gehen jetzt spontan mit unseren 10 bis 20 Millionen Fans zu einer anderen Plattform. Da hätte YouTube ein ziemliches Problem.
Ist nicht von der Hand zu weisen, oder?
Ist nicht von der Hand zu weisen, aber ich habe darüber mit Robert Fuß gesprochen von der IG Metall. Der sagt, dieses Thema Plattformen sei bei der Gewerkschaft jetzt Thema seit mittlerweile 7 Jahren. Und die IG Metall haben habe zum Beispiel mit erreicht, dass es in Deutschland eine freiwillige Selbstverpflichtung für Crowdworking-Plattformen gibt. Das sind so Plattformen, bei denen du von verschiedenen Unternehmen einfache Aufgaben bekommst, die du am Computer oder am Smartphone schnell erledigen kannst, und dafür gibt es dann Geld. Also da muss man dann irgendwie Datensätze recherchieren oder vervollständigen oder korrigieren, zum Beispiel Bilder überprüfen, zum Teil kurze Texte für Websites schreiben, solche Dinge. Und da hat die IG Metall mit erreicht, dass diese Plattformen, sie heißen zum Beispiel Clickworker, Crowdguru oder Testbirds, sich zu Mindeststandards verpflichten. Und Leute, die über diese Plattformen Aufträge annehmen, können sich an eine Ombudsstelle wenden, wenn es Probleme gibt, zum Beispiel bei den Arbeitsabläufen oder bei der Bezahlung. Darauf verweist die IG Metall jetzt, es dort eben auch geschafft zu haben, und bezeichnet auch die YouTuber, Creators im Grunde als Crowdworker. Nur muss man dann natürlich sagen, solche Crowdworking-Plattformen, über die ich gerade gesprochen habe, das ist natürlich ein anderer Schnack als die großen Riesen aus dem Silicon Valley. Ne? Das ist klar.
Ja, also es gibt aber trotzdem jetzt definitiv, es gibt diese Deadline, und dazu zählt auf der Website zur FairTube-Kampagne auch schön einen Countdown runter bis zum 23. August. Was passiert, wenn bis dahin aber nichts passiert?
Dann wird es vor allem rechtlich spannend. Also Robert Fuß von der IG Metall hat mir gesagt, dann könnte man mal die Frage stellen, ob diese ganzen YouTuber denn tatsächlich Freiberufler oder Selbstständige sind oder ob man nicht mal vor Gericht ziehen müsste, um zu klären, ob YouTuber nicht eigentlich als Angestellte zu sehen sind. Das hat mich überrascht, und ich habe Robert Fuß dann gefragt, wie er das denn dem Gericht klar machen will.
Also es gibt Kriterienkataloge, die beinhalten zum Beispiel die Frage Weisungsgebundenheit, wirtschaftliche Abhängigkeit, eingebunden sein in den betrieblichen Ablauf. Wenn man die anlegt und auf die Gegebenheiten bei YouTube überträgt, dann kann man zu dem Ergebnis kommen, dass dort Arbeitnehmereigenschaft vorliegt. Wir haben einen parallelen Fall, wo erstmals in Deutschland gerade ein Crowdworker darauf klagt, nicht Selbstständiger zu sein, sondern Arbeitnehmer. Der liegt gerade beim Landesarbeitsgericht in München, der wird dort vertreten von uns, von der IG Metall, mit Unterstützung der IG Metall. Und es geht halt tatsächlich um die Frage, ob diese alte Unterscheidung Arbeitnehmer, Arbeitgeber noch gilt, die wir aus der Vergangenheit, aus der traditionellen Arbeitswelt kennen, oder ob eben diese Kriterienkataloge auf diese neuen Verhältnisse auch anwendbar sind.
So, und es ist jetzt nicht so, als wäre das völlig aus der Luft gegriffen. Es gibt zum Beispiel den Fall Uber. Da hat der Europäische Gerichtshof vor 2 Jahren entschieden, Uber ist auch als Taxiunternehmen einzustufen. Und das wurde dann damit auch zum Thema für Gewerkschaften, um auch gegen Uber für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen einzutreten. Und abgesehen von rechtlichen Punkten, sagt die IG Metall, soll es in den Tagen nach dem 23. August, wenn Google nicht reagiert, auch lauteren Protest geben. Die FairTube-Kampagne soll dann weitergehen.
Jetzt mal so grundsätzlich, ne? Also ich bin ja schon ein bisschen überrascht, dass die Gewerkschaft IG Metall jetzt eine solche Kampagne startet. Also ich glaube, die größte Geschäftsstelle ist in Wolfsburg, da sitzt Volkswagen, also kann man sich vorstellen. Die IG Metall, die vertritt die Metall- und auch die Elektroindustrie, und fällt YouTube jetzt, fällt glaube ich unter Elektro, oder warum klemmt sich die IG Metall als Gewerkschaft so dahinter?
Naja, das ist einfach ein Versuch, sich als Gewerkschaft auch in der neuen Arbeits- und Unternehmenswelt irgendwie zurechtzufinden. Das fordern ja immer alle. Werdet mal modern, so gegenüber diesen althergebrachten Organisationen. YouTube ist natürlich weder Metall- und Elektroindustrie, aber Robert Fuß sagt, man muss sich da eben ständig neu finden.
Die IG Metall hat mal angefangen vor mehr als 125 Jahren als klassische Arbeitergewerkschaft. Dann hat sich das Arbeitsleben die ganze Zeit weiterentwickelt. Wir sind zuständig für Angestellte, also auch für Büros. Wir haben festgestellt, dass der Zugang zum Berufsleben immer stärker so passiert, dass die Leute erst studieren und dann ins Berufsleben einsteigen. Dieser Frage haben wir uns gestellt. Mittlerweile sind weit mehr als 50.000 Studierende Mitglied der IG Metall. Und deshalb haben wir auch vor 7 Jahren angefangen, dieses Thema Plattformökonomie zu bearbeiten, weil sich halt die Arbeitsverhältnisse ändern, weil sich auch die Branchenzuordnungen, nach denen Sie eben gefragt haben, immer weiter aufweichen. So ein Crowdworker macht den ersten Auftrag für ein Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie, das zweite vielleicht für die Süßwarenindustrie. Und unser Beweggrund war zusammen mit der YouTubers Union halt zu sagen, die IG Metall hat da jede Menge Kompetenz, sie gestaltet den Wandel, und dann nehmen wir uns auch dieses Themas an.
Also kurz gesagt, wir hatten in der Industrialisierung die Kapitalisten, da gab es die Arbeiterbewegung im 19. Mhm. Jahrhundert, die für Tarifverträge, geregelte Arbeitszeiten gekämpft hat. Jetzt haben wir die Digitalisierung und die Plattformkapitalisten mit Google, Facebook, Amazon. Und da versucht die IG Metall es jetzt eben mit einer digitalen Arbeiterbewegung.
Zum ersten Mal, da gibt's organisierten Widerstand der Nutzerschaft gegen YouTube. Die YouTuber Union fordert zusammen mit der IG Metall mehr Transparenz und Mitbestimmung und hat Google für ihre Forderung eine Frist bis zum 23. August gesetzt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das lizenzierte Medienmagazin.
Und ein Gespenst geht um unter denen, die im Netz regelmäßig live gehen, also unter YouTubern, die die Livestream-Funktion nutzen oder unter Twitch-Nutzern, die Spiele-Streams, so wollte ich sagen, anbieten und damit auch Geld verdienen. Sie alle treibt nämlich die Frage um, ob das noch normales Livestreaming ist oder schon Rundfunk und ob sie dafür nicht eigentlich eine Rundfunklizenz bräuchten.
Und warum treibt sie diese Frage um? Weil sie Post von den Landesmedienanstalten erhalten und immer wieder komplett überrascht sind, weil sie sagen, Leute, es ist 2019 jetzt auch, das ist Internet, kein Fernseher, aber rechtlich ist es tatsächlich so. Die Landesmedienanstalten übernehmen hier in Deutschland die Medienaufsicht über private Rundfunkanbieter und dazu zählen unter bestimmten Voraussetzungen eben auch YouTuber und Twitter.
Ha! Jetzt,
eins
jetzt hat's nicht erwischt.
Sollen wir das schon für Köpfe so aufschreiben?
Ja, okay.
Und Twitch-Nutzer.
Ja,
und
wir haben auch schon öfter hier in Was in Medien darüber gesprochen. Das Thema ist nicht neu. Es hat 2017 schon große Streamer wie Gronkh oder auch Pete Smith erwischt. Und die Landesmedienanstalten, die mussten sich deshalb auch in der Vergangenheit schon viel Kritik anhören. Aber sie ändern ihre Praxis ganz offenbar nicht.
Die Reporter zeigen in ihrem neuen Video, dass mittlerweile auch kleinere Streamer angeschrieben und gefragt werden, ob sie eine Rundfunklizenz beantragen müssen. Florian Gregorczyk hat dieses Thema für die Reporter recherchiert, ein Format von Funk übrigens. Und Florian ist jetzt zu Gast bei Was mit Medien. Guten Abend.
Schönen guten Abend, schön, dass ich da sein darf.
Welchen Eindruck hast du nach deiner Recherche? Wie sehr ist es noch immer verbreitet, dass Livestreamer Post von ihrer Landesmedienanstalt bekommen?
Also die genauen Zahlen kenne ich natürlich nicht, weil auch einfach nicht mehr jeder damit an die Öffentlichkeit geht und das Thema einfach nicht mehr so eine Brisanz besitzt in dem Sinne. Aber ich habe mit der Landeszentrale für Medien in Rheinland-Pfalz gesprochen und die haben mir erklärt, wie das Ganze abläuft. Und zwar ist es bis heute so, dass im Prinzip jeder Streamer Post bekommen könnte und zwar ganz egal, wie viele Zuschauer der hat, weil es eben zwei Wege gibt, wie die Landesmedienanstalten auf Streamer aufmerksam werden. Entweder sie setzen sich selber von Zeit zu Zeit hin und schauen durch, wer sind so die größten Streamer im jeweiligen Bundesland, denn die Landeszentralen sind natürlich nach Bundesländern geordnet. Oder es kann auch passieren, dass jemand einfach zum Beispiel eine E-Mail schreibt und schreibt, hey, hier gibt es den und den Streamer, bitte prüf doch mal, ob der eine Lizenz hat. Und dann müssen die Landeszentralen sofort tätig werden.
Aber dass da jetzt auch eben kleinere Livestreamer dabei sind, ist das neu jetzt?
So richtig neu ist es nicht. Jetzt im Januar diesen Jahres hat es aber den Streamer Derzini erwischt und der ist dann mit seinem Fall auch an die Öffentlichkeit gegangen. Derzini streamt auf Twitch so sehr viele verschiedene Spiele und hat im Schnitt unter 50 Zuschauern. Also wo man sagen würde, das ist auch unter den Streamern, auch in Deutschland, eher einer der kleinen Fische. Und der hat Post bekommen und sollte dann eben verschiedene Daten und Angaben zu seinem Stream machen, hat dann darüber ein YouTube-Video gemacht oder sogar mehrere Videos und hat dann damit so einen kleineren Skandal in der deutschen Streaming-Community ausgelöst.
Lass uns noch mal kurz die Fakten aufblättern, den rechtlichen Status im Moment. Was genau muss ein YouTuber oder ein Twitch-Nutzer überhaupt Livestreamer erfüllen, um als Rundfunkanbieter zu gelten?
Ja, also diese Voraussetzungen sind relativ niedrigschwellig angesetzt im Moment und die sind auch ein bisschen veraltet. Grob zusammengefasst könnte man vier Hauptkategorien nennen, die erfüllt sein müssen. Und zwar zuerst mal muss es eben ein Livestream sein, also die Sendung muss live stattfinden. Es geht also nicht, dass der Zuschauer sozusagen wie bei einem YouTube-Video die Möglichkeit hat, selber zu bestimmen, wann er das Video anschauen möchte oder eben auch nicht. Also ganz einfach gesagt, es muss ein Livestream sein. Dann muss eine Art Sendeplan vorliegen, der ist aber eigentlich schon gegeben, wenn man zum Beispiel einmal die Woche streamt und dann vorher auf Twitter schreibt, hey Leute, ich streame heute Abend um 17 Uhr oder so. Das würde auch schon gelten dafür. Dann muss eine redaktionelle Gestaltung stattfinden. Das ist auch schon gegeben, wenn zum Beispiel ein Let's Player nicht nur spielt, also nicht nur das Spiel zeigt, sondern auch ab und zu mal was dazu sagt. Oder wenn er zum Beispiel zu einer anderen Szene umschaltet, das geht in diesen Streaming-Programmen recht leicht, also zum Beispiel zu einem Vollbild von seiner Webcam und dann wieder zurück zum Spiel, dann wäre eine redaktionelle Gestaltung auch schon gegeben. Und dann kommt der kontroverseste Punkt. Sobald jemand 500 Zuschauer erreichen kann, kann es also sein, dass er eine Lizenz benötigt. Und 500 Zuschauer kann erstmal jeder erreichen. Es ist egal, ob der jetzt auf Facebook, auf Instagram oder eben auf den Plattformen wie Twitch oder YouTube streamt. Es gibt ja keine Begrenzung, wie viele Leute maximal zuschauen können. Und dementsprechend kann eben ja fast jeder Streamer da Post bekommen.
Wollte ich gerade sagen, also man müsste das einstellen können, ne? Irgendwie höchstens 500 gleichzeitig und das geht auf den Plattformen nicht.
Genau, also was zum Beispiel nicht darunter fällt, wäre zum Beispiel, wenn man für das Zuschauen bezahlt, also was hinter einer Bezahlschranke ist, okay. Da wäre das egal. Oder das sind so veraltete Gesetze, also da steht zum Beispiel drin, wenn man für die Familie streamt, also ein Stream sollte nicht, sondern ein Rundfunk für die Familie oder von sowas anbietet, dann würde das auch nicht darunter fallen, aber das existiert ja faktisch einfach heutzutage nicht mehr.
Und ganz kurz, diese Kategorien, die du jetzt genannt hast, die müssen gleichzeitig erfüllt sein.
Genau, die müssen im Prinzip gleichzeitig erfüllt werden, aber dadurch, dass eben das alles so niedrigschwellig ist, ist das relativ schnell alles erreicht. Also ein Let's Play erfüllt ja von sich aus die redaktionelle Gestaltung, erfüllt auch von sich aus, also ein Live-Let's Play erfüllt auch von sich aus sofort die Kategorie, dass es live ist und dass es eben 500 Zuschauer erreichen kann und dadurch fällt man eben sofort in dieses Raster rein.
Jetzt ist das ja etwas, was, habe ich vorhin schon gesagt, nicht ganz Neues. Und die Landesmedienanstalten, die bekommen für ihr Vorgehen ja jetzt auch seit ja, gut 2 Jahren doch auch massiv Kritik ab. Mhm. Irgendwie Lernkurve bei denen ist aber nicht so gegeben. Warum machen die ja immer weiter damit?
Also ganz so eng würde ich es jetzt nicht nennen, weil man auch immer mal wieder von denen hört, dass die in die Öffentlichkeit gehen, dass sie sich eben auch relativ bewusst sind, dass mit dem Vorgehen, was sie da an den Tag legen, dass man sich damit eben auch im Netz sofort einen Shitstorm zuziehen kann. Mhm. Im Endeffekt machen sie das aber, weil sie es machen müssen. Also es ist ja eine Behörde, die ein Gesetz umzusetzen hat und das ist der Rundfunkstaatsvertrag ja im Moment noch. Und wenn der sagt, dass auch Livestreamer eine Lizenz brauchen können, dann müssen die das umsetzen.
Also das heißt sozusagen, die Landesmedienanstalten hören die Kritik, aber sagen, ja, Gesetz ist halt so, beschwert euch bei der Politik.
Genau, also nach dem, was ich von den Landesanstalten mitbekommen habe und auch im Gespräch rausgehört habe, die sind da relativ informiert, auf jeden Fall in der Rheinland-Pfalz. Die sind nämlich für den Zini auch zuständig gewesen, für den kleinen Streamer, der da Post bekommen hat. Die sind recht gut informiert, sind da auch sehr gesprächsbereit und sind dann auch bereit, sich da zu äußern und zu sagen, ey, wir sind eigentlich nicht der Buhmann, der Ball liegt bei der Politik.
Schauen wir auf die, wie realistisch ist das denn, dass die Politik da tatsächlich jetzt auch dann eben vielleicht neue Regeln schafft?
Ja, also für den Film, den ich für Reporter gemacht habe, für den YouTube-Kanal, habe ich auch mit der Politik gesprochen und mich mit Heike Raab getroffen. Die ist bei der SPD und Staatssekretärin in Rheinland-Pfalz, wo auch die Rundfunkkommission der Länder koordiniert wird, also wo alle Länder zusammenarbeiten. Und die hat mir gesagt, bis September 2020 soll es ein neues Gesetz geben. Das hat sie mir auch versprochen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dieser Medienstaatsvertrag, der aus dem Rundfunkstaatsvertrag entsteht, der muss bis dahin auch geändert werden, weil es eben eine EU-Richtlinie in einem anderen Bereich gibt, die umgesetzt werden muss. Das heißt also, das ist die Deadline. Ob dann auch wirklich was zu den Rundfunklizenzen drinsteht, hat sie mir versprochen, hat sie mir gesagt. Und die Änderungen stehen auch im Moment schon zur Diskussion im Netz. Also bis heute Nacht kann man auch noch auf der Seite der Rundfunkkommission bzw. der Landesregierung Rheinland-Pfalz Feedback abgeben zum aktuellen Vorschlag des Gesetzes.
Also du hast jetzt mit der Medienaufsicht gesprochen, du hast mit der Politik gesprochen. Das sind Kreise, bei denen man ja so oft klischeehaft sagt, die blicken die digitale Welt nicht. Und trotzdem legen sie die Regeln für diese Welt fest. Welchen Eindruck hattest du? Verstehen diese Menschen überhaupt, was sie dort tun?
Ja, also das habe ich Frau Raab auch gefragt, weil man so das Gefühl hatte, auch nach der Europawahl in anderen Bereichen den Rezo-Effekt, dass man da so ein bisschen aneinander vorbeigesprochen hat. Und ich glaube, man setzt sich auf jeden Fall schon mit der Thematik auseinander. Das zeigt ja auch, dass man diesen Gesetzestext jetzt zum zweiten Mal zur Abstimmung ins Netz stellt und sozusagen die Netzgemeinde da auch irgendwie versucht mit einzubeziehen, um nicht an denen vorbei zu regulieren. Frau Raab besucht auch, glaube ich, zum Beispiel in diesem Jahr wieder die Gamescom, versucht da also auch wieder Graben zuzuschütten.
Ja, Axel Voss kommt auch.
Axel Voss, das wusste ich gar nicht. Okay, das wird auf jeden Fall spannend. Also ich habe das Gefühl, dass zumindest bei den Leuten, die sich mit dem Rundfunk oder dem Medienstaatsvertrag und jetzt auch den Rundfunklizenzen auseinandersetzen, dass da auf jeden Fall, wenn vielleicht nicht das native Verständnis von Twitch-Streams und von allen möglichen Spielen, die es so gibt, dass da zumindest ein Wille da ist, diese Gräben, die vielleicht auch in letzter Zeit entstanden sind, zuzuschütten und aufeinander zuzugehen.
Jetzt haben wir ja die letzten Jahre viel diskutiert über Desinformation bei Facebook, Schleichwerbung bei Instagram, auch die Verantwortung großer YouTuber. Und du selbst, also du persönlich, hast auch einen großen YouTube-Kanal mit fast 140.000 Abonnenten, in dem du vor deiner Zeit für Funk sehr aktiv warst. Deswegen vielleicht mal kurz zwischendurch deine auch eigene Einschätzung. Grundsätzlich, ist es nicht doch sinnvoll, dass es eine Medienaufsicht zum Beispiel auch für große YouTube-Kanäle gibt?
Also ich persönlich finde das auf jeden Fall sinnvoll und ich glaube aber auch, dass das der Großteil der deutschen großen YouTuber so findet. Also zum Beispiel selbst der kleine Streamer, der Zini, mit dem ich für den Film gesprochen hatte, auch der hat gesagt, im Prinzip findet er das gut, dass es Jugendschutz gibt, dass es Leute gibt, die darauf achten. Es ist nur das Problem, dass so wie diese Richtlinie im Moment ist, dass es eben auch Leute trifft, die vielleicht von zu Hause aus streamen, die für ein paar Leute streamen und für die das auch teilweise der einzige Weg ist, Kontakt zu finden, weil man körperlich eingeschränkt ist. Also die von zu Hause das eigentlich als Hobby betreiben. Wenn ich jetzt mir aber die deutsche Szene angucke, die deutsche YouTuber-Szene oder auch Twitch-Streamer-Szene, dann finde ich, und das hat man ja auch in dem Beitrag gerade gehört über die YouTubers Union, das hat sich sehr, sehr schnell professionalisiert. Und wenn ich mir anschaue, man versucht da auch schon durch diese Werbung und Anzeigen, Markierungen bei Instagram oder auch bei YouTube, im Gegensatz zu vielen anderen Stars aus klassischen Medien, aus Fernsehen oder auch Musik, alles konkret zu kennzeichnen und gibt sich da Mühe, schon irgendwie auch zu kooperieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das beim Thema Jugendschutz und eben Medienaufsicht so weitergeht. Das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, dass so ein Gesetz natürlich auch immer auf eine Art und Weise dogmatisch umgesetzt wird. Das heißt also, irgendwann muss man ja eine bestimmte Nutzerzahl festlegen, ab der das dann zum Beispiel gelten sollte. Und das verändert sich ja auch die ganze Zeit permanent. Im aktuellen Vorschlag für die Rundfunklizenz geht es also um 20.000 Zuschauer, die gleichzeitig über einen Zeitraum von 6 Monaten im Durchschnitt erreicht werden müssen. Das ist im Moment noch sehr, sehr viel, könnte ja aber zum Beispiel in 5 Jahren schon wieder total wenig sein. Also da sehe ich noch ein bisschen eine Problematik.
Also auch Gesetze bräuchten dann regelmäßige Updates. Die Landesmedienanstalten sind weiter auf der Suche nach Livestreamern, die vielleicht gar keine einfachen Livestreamer sind, sondern Rundfunkanbieter. Florian Gregorczyk hat dafür für die Reporter von Funk recherchiert. Den Link zum Video findet ihr auch auf der Seite zu dieser Sendung auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das Chronistenmagazin ist hier.
Ja, ein paar Sachen müssen wir noch aufarbeiten aus dieser Woche, die auch noch spannend waren. Was war bei dir so los? Du hast dir diese Kindermedienstudie unter den Nagel gerissen.
Ja, sie ist mir zugeflogen sozusagen. Ja, sie ist mir zugeflogen. Auf einmal macht's Klick. Also exakt, die Kindermedienstudie, das ist eine Studie, ja, sagt der Name, und eine, die von den Zeitschriftenverlagen schon seit ein paar Jahren jetzt in Auftrag gegeben wird. Und es geht darin um Kinder bis 13 Jahren. Also genau eben bis zu dem Alter, ab dem sie sich dann offiziell zum Beispiel auch bei WhatsApp anmelden können und damit quasi so für die Außenwelt verloren sind. Und da wird eben untersucht, wie nutzen Kinder Medien.
Da kommt der alte Kulturpessimist in die Rolle.
Ja, ein bisschen, was überspitzt.
Was kommt raus? Die sind, wie es eben heute alle sind, digital sozialisiert.
Ja, eben nicht. Ach. Also Smartphones sind ein Thema, sagt die Studie, klar. Aber Kinder bis 13 sind, was Medien angeht, doch eher noch klassisch unterwegs. Die nutzen Fernsehen und Radio, also linear, Filme, Serien, Fernsehsendungen. Oder wenn sie Radio hören, Hörspiele oder Musik. Da spielen YouTube und oder auch Twitch oder eben andere Streamingdienste noch nicht so die große Rolle.
Und was ist mit dem Smartphone? Das kommt, wenn sie 13 sind dann?
Ja, oft aber auch schon früher. Ich würde mal sogar wahrscheinlich aus eigener Erfahrung dazu sagen, mit steigender Tendenz nach unten. Also mit 10 Jahren, also wenn die Grundschule vorbei ist, da haben dann 8 von 10 Kindern ein eigenes Smartphone und dann geht die WhatsApp-Nutzung auch steil nach oben. Aber die Studie sagt auch, 90% der Kinder, die verbringen ihre Freizeit mit Freunden, gut 80% spielen draußen. Die Studie sagt nicht, wie lange sie draußen bleiben und ob sie da nicht auch ihr Smartphone vielleicht mal in die Hand nehmen. Aber insgesamt, bis sie 13 Jahre alt sind, sind sie noch sehr klassisch unterwegs.
Spannend.
Hätte ich auch nicht so gedacht.
Gut. Dann kommt danach der Umschwung. Da werden sie dann irgendwann digital und vielleicht kommen auch Podcasts ins Spiel. Auch da haben wir eine Studie in dieser Woche vom Bitkom.
Ja, ganz genau. Und das ist der Branchenverband der Digitalwirtschaft. Und die haben eine eigene repräsentative Umfrage gestartet, die ergeben hat, 26% der Deutschen hören inzwischen Podcasts. Es waren im Vorjahr noch 22%, also 4% mehr. Und dann haben die nochmal unterteilt. Also wie oft hören sie Podcasts? Und da haben 9% gesagt, mindestens einmal die Woche. Und weitere 9% haben gesagt, mindestens einmal im Monat. Und der Rest dann eben halt noch seltener.
Was aber ja auch heißt, mehr als 70% hören nie Podcasts. Darf man auch nicht vergessen.
Ja, das darf man nicht. Aber die Jüngeren, bei denen ist es deutlich stärker verbreitet. Bei denen, die bis zu 35 Jahre alt sind, da liegt der Anteil der Podcast-Hörer schon immerhin bei 35%.
Okay, Gut. Und wer Podcasts hört, was hört er? Medienmagazine von Deutschlandfunk Nova vielleicht?
Vielleicht, aber es kommt jetzt vor allen Dingen darauf an, wo du uns einsortierst. Also die meisten hören Nachrichten und Politik, nämlich 45% derjenigen, die Podcasts hören.
Okay.
Und dann als Thema Film und Fernsehen, nämlich 41%. Und danach folgen dann Sport, Freizeit, Comedy, Musik und hinten raus Wissenschaft und Bildung.
Was sind wir?
Alles. Bildung.
Alles.
Sport. Keine Ahnung. Sport. Zur Not Sport.
Und manchmal auch Comedy.
Ja.
So, also immerhin Unterhaltung nicht ganz vorne, sondern Nachrichten und Politik. Also wünschen sich die Leute mehr Tiefe?
Das klingt so. Wobei zur Wahrheit auch gehört, dass die meisten Leute lieber ziemlich kurze Podcasts hören. Also die Hälfte der Leute hat gesagt, so ein Podcast, der sollte nur so 5 bis 10 Minuten lang sein. Ein Viertel der Leute immerhin sagt, 10 bis 15 Minuten sind okay, aber nur 7% der Podcast-Hörer, die sagen, wir mögen es über eine Stunde lang.
Okay, dann freuen wir uns, es ist eine Stunde was mit Medien, nur im Radio eine Stunde was mit Medien.
Ja, ganz genau.
Immer ein bisschen kürzer. Jetzt
kürzen wir es ein.
Unsere Rettung.
Unsere Rettung, so. Und ach, ein Thema ist auch noch wichtig. Am Sonntag, da ist die Deadline für die Tutzinger Radiotage.
Ja, richtig. Also bis Sonntag könnt ihr euch noch als Talente von morgen bewerben. Du hast recht, das sollten wir noch mal kurz befeuern. Also vom 15. bis zum 17. September finden die Tutzinger Radiotage statt in der Akademie für politische Bildung Tutzing. Das ist eine der, ich sag mal, schönsten Medienkonferenzen, sage ich immer wieder. Also, was nicht allein im Inhalt liegt, sondern auch an der Location. Die Akademie für politische Bildung Tutzing liegt direkt am Starnberger See, ist ein magischer Ort und es ist jedes Jahr wundervoll, dass wir mit dabei sein dürfen.
Handwerk statt Buzzwords ist das Thema in diesem Jahr und es wird sehr viel um das gute alte Radiohandwerk gehen, um Recherche, darum, wie man Radio so macht, dass es gut klingt, um Formate, um kreative Herangehensweisen und so weiter und so fort. Und Daniel und du sitzt im Orga-Team für die Tutzinger Radiotage, weil wir nämlich mit Was mit Medien in jedem Jahr einen wichtigen Teil zum Programm beisteuern.
Genau, dieser Teil sind eben die Talente von morgen. Wir nehmen 6 von euch mit nach Tutzing, 6 Was mit Medien-Hörerinnen und Hörer, um ein großes Cross-Media-Projekt zu starten. Damit begleiten wir nämlich die Tutzinger Radiotage im Netz, per Website, Social Media, Bewegtbild und am Ende sogar mit einer kompletten Ausgabe von Was mit Medien hier bei Deutschlandfunk Nova, die ihr dann gestaltet und umsetzt.
Wir suchen noch bis diesen Sonntag, bis zum 11. August, also die Talente von morgen 2019. Und wir haben euch ja auch schon einen Stoß an Bewerbungen von hier euch bekommen. Also haltet euch ran, ne?
Ja, und die sind schon mal spannend, aber ihr könnt euch weiter bewerben dafür, aber eben nur noch in dieser Woche.
wasmitmedien.de/tutzing ist die Adresse und wir sind gespannt, welche 6 von euch dann am Ende mit dabei sein werden.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Was mit Köpfen?
Jetzt musst du auch liefern, mein Lieber.
Soll ich anfangen?
Mach doch mal.
Ich habe hab mir überlegt, es muss sich ein roter Faden durchziehen, endlich mal. Und in meinen Köpfen, das kann ich schon mal vorweg sagen, geht es immer um Dinge oder Menschen, die nicht oder nicht mehr irgendwo im Fernsehen zu sehen sind.
Also Oldies.
Ah,
but Goldies.
Wann ist man Oldie? Also, weiß nicht. Also, ne? Also
okay.
Ich mach das mal hier sozusagen unchronologisch.
Mhm.
Mit einer leichteren Frage. Hier unsere Kollegin aus dem Fernsehen und Medienjournalisten, Zapp, haben ja quasi jetzt auch einen Abgang zu beklagen. Die langjährige Moderatorin Anja Reschke, die lange Zeit da auch an verantwortlicher Stelle bei Zapp mitgearbeitet hat, die wird bei Zapp aufhören und sich jetzt auf ihre neue Aufgabe als Leiterin des Programmbereichs Kultur Dokumentation konzentrieren beim NDR. Und es gibt neue Moderatoren. Aber ich möchte von dir wissen, Anja Reschke, wie lange hat sie eigentlich bei Zapp moderiert und gewirkt?
Wie weit darf ich daneben liegen?
Ja, 2 Jahre.
2 Jahre, das ist ja schon einiges. Okay, ich tippe auf 11 Jahre.
Mhm. Schön wär's. Also, oder auch nicht, aber 18 Jahre.
Wow.
18 Jahre.
Was?
Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Also, da gab's da schon Internet? Ja. Aber
das ist ja so fast was mit Medienalter, oder?
Ja. Guck mal, also ich weiß gar nicht, wenn sie zusammen mit Frau Ludewig, die ja, glaube ich, noch länger irgendwie ihr Format moderiert, das sind ja also unglaublich. Also doch Oldies.
Älter als wir.
So
aber,
ja. Auf jeden Fall älter als wir. Aber mich hat das überrascht, diese Zahl, muss ich sagen.
Ja. Gut.
Nicht mehr zu sehen jedenfalls.
Ich muss auch ein bisschen länger ausholen. Mhm. Ich habe auch einen Komplex, den ich, also
Das habe ich jetzt, eigentlich schon immer gewusst, aber wenn du jetzt endlich darüber sprechen möchtest.
Also, bei ProSiebenSat.1 gibt es Widerstand gegen Mediaset. Mediaset ist ein Unternehmen, das gerade europaweit unterwegs ist. Es baut in den Niederlanden nämlich eine Dachgesellschaft auf, die heißt Media for Europe.
Ja.
Und am liebsten hätte Mediaset, dass unter diese Dachgesellschaft ein paar Fernsehsender schlüpfen, die wir so kennen, aus Frankreich zum Beispiel. Wie sprechen die sich aus? TF1?
Ja, bestimmt.
So, ein paar wichtige Sender auch aus Italien, Spanien und ProSiebenSat.1. Mhm. Da wehrt man sich und will nur die bestehende punktuelle Zusammenarbeit weiterführen. Mediaset ist aber auf Einkaufstour, hat im Mai bekannt gegeben, dass es rund 10% der Aktien von ProSiebenSat.1 gekauft hat. Und jetzt geht die Angst um, dass es noch mehr kaufen könnte. Und dann irgendwann auf gut 25% kommt. Die berühmte Sperrminorität.
Ja.
Das ist jetzt die Geschichte gerade rund um Mediaset. Wer steckt hinter Mediaset?
Du hast gesagt, der Niederlande?
Nee, weil es ist ein Unternehmen, das europaweit unterwegs ist, aber in den Niederlanden eine Dachgesellschaft aufbaut, die Media for Europe heißt. Aber so viel kann ich sagen, Mediaset kommt nicht aus den Niederlanden.
Ja, ich glaube, wir haben ja sogar schon mal was in den Medien darüber gesprochen. Ich weiß es nicht, ich wage deswegen Silvio Berlusconi.
Ja, ja. Er hat es 1978 gegründet und heute gehören gut 33% der Anteile seiner Familienholding.
Mhm.
Jetzt du.
Okay, also ich beschäftige mich wieder mit jemandem, die jedenfalls in dieser Funktion oder nicht mehr zu sehen sein wird. Ich möchte über Dingsdar sprechen. Du weißt, diese Kindersendung, wo Kinder immer Begriffe erklären, die Erwachsene raten müssen, hat ja Fritz Egner irgendwann mal Mitte der 80er Jahre nach Deutschland gebracht. Mhm. Sehr erfolgreich. Dann wurde das aber mit den Jahren immer weniger erfolgreich. Dann war es mal ganz kurz bei Kabel 1 und ist dann aber jetzt, hat es eine Neuauflage gegeben seit Herbst letzten Jahres im Ersten. Immer freitags. Und wer moderiert das denn? Moderiert es aber nicht mehr weiter, weil es wird nicht mehr ausgestrahlt.
Ich wusste, ich hatte, das wusste ich irgendwie, aber Elton ist ja beim ZDF, das war nicht Elton.
Der macht auch 1, 2 oder 3, falls du das
meinst. Das hat irgendjemand so moderiert, wo ich dachte,
Soll ich sagen?
Ja, bitte.
Mareile Höppner.
Ja.
Hat das jetzt gemacht, aber irgendwie hat es wenig Erfolg. Ich glaube, noch erfolgloser war Tommy Orner, der das 2001 bis 2002 bei Kabel 1 versucht hat. Das war, glaube ich, noch schlechter.
Naja. Meine zweite Frage ist umso kürzer. Mhm. Wer ist der Chef von ProSiebenSat.1?
Ach, das weiß ich doch nicht.
Maximilian Konze.
Ich weiß, wie hieß der nochmal, dieser französischsprachige Typ? Der es früher war.
Das habe ich vergessen.
Das ist der Einzige, den ich mir merken kann.
Ist das eine Frage?
Nein.
Das ist ja auch Oldie. Aber,
nein, das war keine Frage.
Ich höre gerade aus der Regie Guillaume de Posch.
Ja, genau, ja. Guillaume de Posch. Das war noch zu Zeiten, als wir noch mit unserem Videopodcast auf dem Medienforum NRW, und da war auch immer auf dem Fernsehgipfel Guillaume de Posch. Und wir haben es geliebt, diesen Namen in der Sendung zu haben, wobei wir, glaube ich, noch nie mit ihm gesprochen haben.
Da waren wir noch so jung wie Anja Reschke.
Ja,
so.
Genau. Ich habe noch eine Frage.
Ja, bitte.
Die ist richtig schwer, weil du hast gesagt, fordere mich. Und auch das ist eine Person, die nicht mehr zu sehen sein wird, weil das erste deutsche Fernsehen zeigt ganz viel Wintersport, ne? Also oft unter Federführung des Bayerischen Rundfunks, Skifahren und so. Und die haben jetzt einen neuen Experten, Felix Neureuther, ist da quasi jetzt Co-Kommentator, so ähnlich wie das Olli Kahn beim Fußball ist, ne?
Ja.
Und wer hat das denn aber bislang gemacht? Also wessen Nachfolge tritt Felix Neureuther damit an? Das kann ich sagen, auch jemand aus dem Wintersport.
Wer bisher Ski-Kommentar... Oh, weiß ich auch nicht.
Maria Höfel-Riesch.
Ach, guck mal.
Ja, habe ich auch nicht gewusst, aber als du sagst, fordere mich, habe ich alle Fragen, die ich hatte, weggeschmissen.
Du hast ja
fiesere Fragen.
Komm. Du bist ja eh schon durch und hast das Ding hier geritzt, aber eine Frage stelle ich dir noch, damit du sie nicht beantworten kannst.
Ja.
Maximilian Konze stammt nicht aus, also der Chef von ProSiebenSat.1.
Ja, das habe ich jetzt verstanden.
Stammt nicht aus dem Mediengeschäft. Bei welchem Unternehmen war er vorher? Es sind zwei große Bekannte, eins davon würde mir reichen.
Zwei große Bekannte. Kannst du mir sagen, sind es deutsche Unternehmen?
Nee. Bei einem ist wohl der Gründer auch so ein bisschen umstritten, aber ich habe die genaue Geschichte nicht im Hinterkopf. Das andere ist so ein richtig weltweit umspannender Konzern.
Okay.
Man kennt beide. Eine fancy, der andere oldschool big.
Dann sage ich mal oldschool big General Electric.
Nee, ist nicht dabei. Es wären entweder Dyson.
Ah, guck mal, da war ich nicht so weit von weg.
Da war er CEO, hat er den Umsatz verdreifacht und von 2.500 auf 10.000 Mitarbeiter aufgestockt.
Mhm.
Und er war bei Procter & Gamble sehr lange in verschiedenen Management- und Marketingpositionen.
Was war jetzt fancy und was war heute
Dyson ist schon fancy, oder?
Also Procter & Gamble, die machen doch alles, was seift, ne?
Genau, also, und Tempo, glaube ich, oder? Ist das Tempo nicht
unbedingt? Das ist, glaube ich, haben wir wohl keinen Werbeblock.
Wir sind ja auch ein Medienmagazin.
Ganz genau.
So,
und wollen wir uns nicht mit den Prittstiften dieser Welt beschäftigen?
Bei ProSieben Sat.1 ist er nicht ganz unumstritten. Du bist hier...
Habe ich gewonnen?
Unumstrittener Gewinner.
Das höre ich ehrlich gesagt zum Ende dieser Sendung sehr, sehr, sehr gerne.
Aber ich sag mal so, eine von drei Fragen geht, ne?
Ich hatte auch noch eine Backup-Frage.
Welche wäre das gewesen?
Warum wird in der nächsten Woche
nicht
das Magazin Kontraste zu sehen sein?
Warum?
Mhm.
Weil da irgendwas anderes läuft.
Ja, aber was?
Wieso? Ist doch richtig geantwortet.
Ja, okay. Der große Zapfenstreich für Ursula von der Leyen. Das ist sozusagen ein Punkt für dich in der Nachspielzeit. Als Verteidigungsminister kriegst du ja diesen großen Zapfenstreich hier, Feuern, Fackeln und Tamtam und so, ne?
Ja.
Und das ist sozusagen so wichtig, da wird mal das Programm gekürzt.
Nicht schlecht.
Beziehungsweise verändert. Ja,
nicht schlecht.
Oder auch nicht, aber wie auch will. Kann ja jeder selber entscheiden.
Herr Pähler,
ja.
Ich habe heute viel spannendes medienpolitisches Wissen mitgenommen. Also ich blicke sehr gespannt auf diese IG Metall-Geschichte.
Ja.
Wir werden das hier für euch weiter verfolgen, weil dieser Versuch jetzt irgendwie so Arbeitnehmerschaft für die moderne Welt irgendwie neu zu definieren, um dann irgendwie so an diese Riesen ranzukommen, das ist doch schon spannend.
Ich finde das sehr spannend. Also ehrlich gesagt war ich auch überrascht, wie fortschrittlich so eine quasi alte Gewerkschaft, gerade so eine sehr, sehr traditionelle Gewerkschaft, da unterwegs ist, dass sie sich seit so vielen Jahren schon mit dem Thema Plattformökonomie beschäftigen. Gibt es ja Branchen, die müssen erstmal nachschlagen, was das ist, ne?
Also und in der nächsten Woche... haben wir hohen Besuch, wenn alles klappt, der neue Chef von ARD aktuell, Tagesschau, Tagesthemen, Markus Bornheim, ist dann bei uns hier zu Gast.
Dann hoffen wir mal, dass keine Großnachrichtenlage eintritt nächste Woche.
Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.